Ohne euch kann ich der Welt nicht helfen. Das ist wichtig, dass wir in Medjugorje bekommen wir ein neues Bewusstsein als Christ. Christ ist man nicht für sich selber, sondern Christsein ist immer auch ein apostolischer Auftrag. Jetzt sind wir bei den Apostel Mariens. Da lese ich Ihnen kurz die Sätze vor, wo sie dieses Wort in den Mund nimmt. 93, oft war es im Oktober, auch im Juni. Ich lade euch ein, Apostel der Liebe und der Güte zu sein. Bezeugt Gott und die Liebe Gottes in dieser unruhigen Welt und Gott wird euch segnen und das geben, was ihr von ihm erbittet. Apostel zu sein bei Maria muss nicht unbedingt heißen, dass sie ganz an die Front gehen müssen, so wie die 12 Apostel, sondern es ist ein kleiner Weg. Ein zweiter Apostel Mariens war zum Beispiel die kleine Therese. Die kleine Therese hatte eine so starke Erfahrung mit der Mutter Gottes, als sie sehr krank war mit 10 Jahren, hat ihr Vater ihr eine Statue ins Zimmer gestellt. Und er hat eine Messnovene lesen lassen für die Gesundwerdung seiner Tochter. Und in dieser Novene ist die Statue lebendig geworden. Und sie hat der kleinen Therese zugelächelt. Und sie sagt, ab dem Augenblick war sie seelisch geheilt. Sie war seelisch krank, weil sie ohne Mutter aufgewachsen ist. Und sie hat dann Maria als ihre Mutter angenommen und von da ist sie wie ein Riese vorangegangen. Sie hat sich senden lassen in den Karmel. Sie wollte Priester werden, sie wollte Märtyrer werden. All das konnte sie im Karmel nicht leben und sie hat gesagt, ich weiß, wie ich Apostel der Apostel werden kann. Ich möchte die Liebe leben. In allem, was ich zu tun habe, aus Liebe und mit Liebe. Und da sagt eben Maria auch, ein Apostel der Liebe und der Güte zu sein. Und das können wir auch in die Beichte bringen, wo unser Herz hart ist, wo wir eben nicht mit Liebe handeln, sondern mit Aggressivität, mit Ungeduld, mit Hartherzigkeit. Und dann sagt sie, im März, durch das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz werdet ihr verstehen, dass auch ihr nur durch das Gebet zu echten Aposteln des Glaubens werden könnt, wenn ihr in Einfachheit und Gebet den Glauben, der eine Gabe ist, lebt. Jetzt sind wir bei der zweiten Gabe, das ist der Glaube. Und da sagt die Mutter Gottes in Medjugorje, zum Beispiel der Seher Ivan sagt, sie spricht nicht so oft über den Frieden, obwohl sie sich hier als Königin des Friedens ausgibt, das ist ihr Name hier. Sie spricht öfters als über den Frieden, spricht sie über das Gebet. Und wenn sie sich die, ich weiß nicht, wie viel 100 Botschaften es jetzt schon sind, ich habe es jetzt nicht chronologisch, im Jänner 2008 waren es 253 Monatsbotschaften. Ja, wenn man sich die durchliest, fast in jeder Botschaft spricht sie über das Gebet. Ja. Und ich möchte auch hier Sie ermutigen, dass Sie sich öffnen für diese Schule des Gebetes, die Medjugorje ist. Das ist besonders das Abendprogramm. Die Apostel haben sich ja 9 Tage intensiv ins Gebet zurückgezogen. Und man kann Medjugorje ein Zönakel, ein weltweites Zönakel nennen. Denn die Menschen versammeln sich jeden Tag, zunächst mal schon den ganzen Vormittag. Es ist ab 7:30 bis 1 Uhr ununterbrochen Messe. Also der ganze Vormittag ist Messe, ab 1 Uhr ist in der Anbetungskapelle Anbetung. Da ist die Tür des Tabernakels offen und in der Tür ist die Hostie eingebaut. Also das Gebet geht schon weiter von 1 bis 6 und um 6 beginnt das Abendprogramm mit den Rosenkränzen. Ja, gestern war zum Beispiel Anbetung von 10 bis 12. Ja, und sie hat in einer der ersten Donnerstagsbotschaften gesagt, ich wünsche, dass ihr unablässig das Allerheiligste anbetet. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das wird jetzt da aufgenommen, aber ich sage es trotzdem. Also ich wünsche, dass in Medjugorje eines Tages immerwährende Anbetung ist. Vielleicht kommt das noch. Ja? Dann wäre das die Fülle eines Zynakels. Ja? Und das Wichtigste an Medjugorje ist, man versammelt sich mit Maria im Gebet. Ja, zum Beispiel der Rosenkranz, sagt sie, im Rosenkranz gebt ihr mir eure Hände und dann kann ich euch helfen. Der Rosenkranz ist ein, ich nehme die Mutter Gottes an der Hand und sie führt mich, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Jesus, der uns, der von den Toten auferstanden ist. Jesus, der, ja, immer zu Jesus. Im Zentrum des Rosenkranzes steht nicht Maria. Maria ist der Weg. Ich bete zu ihr, ich bete mit ihr, damit ich zu Christus finde. Und ich lade sie auch ein, anders den Rosenkranz zu beten, als sie ihn vielleicht bis jetzt gewohnt waren. Häufig ist der Rosenkranz ein formuliertes Gebet geblieben, aber der Geist war irgendwo. Und normalerweise ist der Rosenkranz ein Gebet der Sammlung. Das heißt, der Geist sollte, man sollte die Augen zumachen beim Rosenkranz und man sollte sich das Geheimnis im Geiste vergegenwärtigen. Und es wird aktuell. Grignon sagt, das Geheimnis, das du betrachtest im Rosenkranz, die Gnaden, die Gott dadurch geschenkt hat in diesem Geheimnis, sie werden für dich aktuell. Also wenn Sie Gnaden der Auferstehung wollen, Gnaden der Geistausgießung, dann beten Sie den Rosenkranz. Und das Ziel eines Apostels ist ja, dass er Abbild Christi wird. Das heißt, dass er durch seine Gegenwart Christus in die Welt trägt. Und wenn wir uns vergleichen mit Christus, ist noch ein großer Unterschied. Haben wir die Langmut im Leiden? Haben wir die Sanftmut im Leiden? Haben wir die Hingabe an den Vater im Leiden? Ja, und das möchte Christus in uns einprägen. Johannes Paul II. Hat gesagt in Rosarium Virginis Maria, der Christ hat zwei Aufgaben. Es ist die Kontemplation und es ist die Aktion. Beides wäre wichtig. Wir müssen mit beiden Beinen stehen. Ja? Und das eine ist, wir sind sehr aktiv. Wir tun sehr viel. Manche von Ihnen sind im Pfarrgemeinderat, vielleicht manche im Pfarrkirchenrat, manche im Kirchenchor oder ich weiß nicht wo. Das ist alles gut. Sie sagt auch, Maria, ich bitte euch zu beten, damit ihr spürt, wo ihr aktiv werden sollt. Das ist gut. Aber in Medjugorje spricht sie hauptsächlich vom Gebet. Weil wir unsere Aktion nicht mehr im Gebet verwurzeln. Die Aktion sollte eigentlich aus der Kontemplation geboren werden. Unsere Gemeinschaft zum Beispiel, wir sagen, das Apostolat ist ein Überfließen des Gebetes. Wenn Sie sich einen Weinkelch vorstellen, der muss sich zunächst mal füllen, füllen, füllen und das, was nicht mehr Platz hat, das fließt dann in die Aktion. Und die Kontemplation ist zunächst mal ein Gefülltwerden. Wir sind jeden Tag abhängig, dass der Heilige Geist uns besucht. Jeden Morgen müssen wir den Tank des Autos wieder füllen. Mir zumindest geht es oft so, dass ich am Abend wirklich sage, Gott sei Dank gibt es auch eine Nacht, wo man schlafen kann. Ja? Ich glaube, im Römerbrief heißt es, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Ja? Und es wäre eben gut, wenn wir schon in der Früh lernen, in diese Haltung des Empfangens zu kommen. Zum Beispiel, dass sie sagen, eine Viertelstunde in der Früh stehe ich früher auf. Das wäre ganz, ganz kostbar, bevor Sie an die Arbeit gehen, bevor Sie sich in die Familie wieder hineinschenken. Egal wo, ja, wir zum Beispiel in der Früh haben wir die Laudes. Ja. Manche beten vorher schon persönlich, manche gehen vorher schon auf den Berg. Es wäre eben gut, bevor man zu den Menschen gesendet wird, sich füllen zu lassen. Und das Gebet, der Rosenkranz, natürlich, ich gebe Gott meine Zeit, ich spreche, aber letztlich geht es darum, dass ich mich öffne, dass Gott wirken kann. Genau. Und Johannes Paul II. Sagt, die Frucht des Rosenkranzes ist der Friede. Also wenn Sie ein Friedensapostel werden wollen, und das ist, das lese ich Ihnen davor, nur durch das Gebet könnt ihr meine Apostel des Friedens in dieser friedlosen Welt werden. Wir müssen ganz, ganz, ganz klar verstehen, ein Frieden. Der Friede ist so was Zerbrechliches. Heute habe ich ihn, morgen habe ich ihn schon wieder nicht. Ich spüre, in der Früh geht es mir gut, am Nachmittag ist schon wieder Kampf. Ja? Und wir stehen eben in einem Kampf. Wenn wir uns den Epheserbrief durchlesen, sagt Paulus, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Sie müssen gefasst sein, dass wenn Sie eine Entscheidung für Christus treffen, dass der Böse Sie hindern möchte. Satan heißt im Hebräischen der Hinderer. Das ist eigentlich seine Aufgabe. Er stellt uns das Bein, ja, dass wir fallen. Das ist seine Strategie und die müssen wir gut verstehen. Wo behindert er mein Engagement für Christus? Wo behindert er mein Engagement als Ehemann, Ehefrau? Wo behindert er mein Engagement als Ordensschwester, als Priester? Wo möchte er mich zu Fall bringen? Und da brauchen wir ganz stark das Gebet, denn das Gebet orientiert uns und das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist richtet unser Wollen auf den Willen Gottes aus. Auch dazu brauchen wir in der Früh zum Beispiel schon das Gebet, um wirklich zu empfangen, Gott, was ist denn dein Wille jetzt in den Situationen, die mich heute erwarten? Zum Beispiel jeder Vortrag muss ich mich vorher verinnerlichen und hinhören, was könnte für die Gruppe jetzt das Richtige sein. Oder wenn jemand ein Gespräch möchte, wir können jetzt keine langen Aussprachen ermöglichen, aber 5 Minuten, dann muss ich zum Heiligen Geist beten, um richtig zu hören, wie wirkt denn Gott in dieser Person, auch durch das Kreuz. Ja? Und Gott möchte sie hineinsenden, er möchte ihnen die Gaben der Weisheit, der Klugheit, des Rates geben. Wer soll die Welt beraten, wenn nicht wir? Ja? Wer soll der Welt ewige Gedanken präsentieren. Die Welt präsentiert uns Notlösungen. Und darum sind wir nicht glücklich. Und Gott möchte ihnen diese Gaben geben, damit sie die Welt aufbauen. In einer neuen Botschaft sagt sie, da spricht sie nochmal über die Liebe. Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr zu Aposteln der Liebe werdet. Indem ihr liebt, meine lieben Kinder, werdet ihr als die Meinen erkannt. Maria war immer in der Liebe, sogar unterm Kreuz. Das ist ein großes Mysterium. Maria konnte sich nie verhärten, weil sie den Schutzmechanismus der Erbsünde nicht hat. Eine Folge der Erbsünde ist die Verhärtung. Dass wir uns schützen, zumachen, das hat Maria nicht gemacht, darum hat sie am meisten gelitten, weil sie den Schmerz nicht zurückgestoßen hat. Maria war, möchte man sagen, schutzlos dem Schmerz gegenüber. Sie hat das Schwert eindringen lassen. Ja, sie hat nicht mit Aggressivität dagegen gewirkt, sondern sie hat es zugelassen. Aber wie konnte Maria die Liebe bewahren? Und da gibt sie uns ein Programm. Sie sagt, ich bin die Königin des Friedens und der Versöhnung.